Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia-Magazin. Heute in einem Augusttag. Wir freuen uns, dass ihr auch in der Urlaubszeit, in den Ferienzeit hier bei uns eingeschaltet habt. Aber ich bin heute nicht alleine im Studio. Einmal möchte ich jetzt hier meine Co-Moderatorin begrüßen. Einmal Hanna. Sei gegrüßt, Hanna.
Hallo Dada, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch, dass wir mal was zusammen machen. Das ist das erste Mal. Allerdings. Ja, und wir haben heute eine Gästin, weil wir sprechen heute tatsächlich viel mehr über Kultur. Mhm. Ja, und an dieser Stelle möchte ich jetzt Julia Eberts begrüßen. Schönen guten Tag, willkommen.
Ja, schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr schön, dass Sie auch angenommen haben. Ich denke, Sie haben sehr viel zu tun. Vielleicht nochmal vorab, bevor wir was Falsches machen. Ich würde Sie gerne bitten, dass Sie sich mal kurz vorstellen, was so erstmal als Stadtabgeordnete hier bei Ihnen, ja, nicht nur die Motivation oder was Sie tun, sondern was Sie vielleicht auch noch interessiert.
Ja, mein Name ist Julia Eberts. Ich bin 52 Jahre alt. Bin seit 1. April 2021 Stadtverordnete für Bündnis 90 Die Grünen hier im Frankfurter Stadtparlament. Ich bin Mitglied im Ausschuss für Mobilität und Smart City und im Ausschuss für Kultur, Wissenschaft und Sport. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch heute hier.
Richtig. Wir sprechen mehr so über den Teil der Kultur. Aber wenn man Akrobatik denkt, dann muss man natürlich auch an Sport denken. Also das verfließt so ein bisschen. Ist das auch so in Ihrem Amt, dass manchmal solche Elemente wie Sport und Kultur dann doch zusammenfließen?
Teilweise. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, wir sprechen momentan ja nicht nur über die städtischen Bühnen, sondern auch über die Multifunktionsarena, die ja vielleicht am Waldstadion gebaut wird. Da haben wir eine Nutzung für Kultur und für Sport. Also da haben wir das beste Beispiel für diese Vermischung. Und natürlich haben wir bei beiden Bereichen auch einen sehr hohen Anteil von ehrenamtlichen Menschen, die dort aktiv sind und ohne die es überhaupt nicht gehen würde. Also nicht nur da, sondern generell in der Gesellschaft geht ohne Ehrenamt ja gar nichts.
Mhm. Ich bin natürlich heute eher so an dem Bereich Kultur. Und da wir natürlich hier bei Radio X ist, geht es meistens immer um die Freischaffenden, um die freie Szene und auch tatsächlich, ob jetzt Theater oder Tanz oder auch wie jetzt Sommerwerft, ein Festival, das hier so in der Stadt stattfindet. Vielleicht fange ich mal von ganz Anfang an, wenn ich Sie fragen würde, was ist so für Sie ein relevanter Punkt, um über Kultur oder eine andere Form von Kultur in der Stadt zu sprechen? Und was würden Sie jetzt als Stadtabgeordnete für die Grünen auch angehen?
Also wir haben natürlich in der Kultur ganz viele Aufgaben. Gerade in der freien Szene ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, das war es jetzt auch bei der Sommerwerft, die Finanzierung und die Förderung. Also wir konnten ja durch einen Etatantrag, der von uns Grünen angeregt wurde, die Sommerwerft mit 50.000 Euro unterstützen. Darüber sind wir sehr glücklich. Nichtsdestotrotz, jetzt auch durch das sehr bescheidene Wetter steht die Sommerwerft ja auch trotzdem vor einem Finanzierungsproblem. Die Menschen bleiben aus, die Spenden dort bleiben aus, die Gastronomie macht nicht so viel Umsatz wie erhofft. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht nur für die Sommerwerft, generell für die Festivals und für die Kultur und für die freie Szene in Frankfurt ist einfach das Geld.
Ja, das ist ein großes Thema immer wieder bei der Kultur. Es gibt ja so Länder auch, da war ich letztens mit spanischen Kollegen und haben die gesagt, wow, ihr bekommt ja hier in der Bundesrepublik tatsächlich Förderungen, aber es ist auch viel Arbeit damit verbunden. Also wenn ich eine Förderung haben will, dann muss ich erstmal auch einen Förderantrag schreiben. Entweder als Verein oder als Radio oder dergleichen. Und wenn ich Sie jetzt frage, wie war das denn so jetzt die letzten 7, 8 oder auch 10 Monate? Wie viel Förderung kam denn so ins Haus reingeschossen, welche Art von Kulturen wurden angefragt, was liegt so den Frankfurtern hier so nahe und womit beschäftigen Sie sich, wenn es um Kultur geht?
Also als Stadtverordneter haben wir jetzt wenig Einblick, was an Förderanträgen angeht. Das läuft ja alles über das Kulturamt und das Kulturdezernat. Ja, es war natürlich jetzt vor allem die Sommerwerft, die angefragt hatte, weil es da wirklich spitz auf Knopf steht. Das ist ganz klar. Mhm. Zum Thema Förderanträge, ich leite hauptberuflich das Wahlkreisbüro der Sprecherin für Kunst und Kultur im Hessischen Hessischen Landtag der Grünen, Miriam Schmidt, seit Anfang 2019. Und da war das Thema Förderung von Anfang an ein ganz, ganz großes Thema. Also Landesförderung, Bundesförderung, die Corona-Förderung, das war natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, der sehr viele KünstlerInnen oder der es sehr viele KünstlerInnen überhaupt erst ermöglicht hat, zu überleben. Und das ist natürlich jetzt auch ein Teil des Problems, weil wir hatten jetzt über 2-3 Jahre Förderungen eben für Corona, dass diese Kulturschaffenden überleben. Diese Förderungen fallen jetzt zum größten Teil weg. Und die Probleme, die haben wir jetzt. Die hatten wir nicht so sehr während Corona.
Genau, das ist tatsächlich genau auf den Punkt getroffen. Was ich persönlich jetzt auch gemacht habe, natürlich habe ich Förderung selber auch geschrieben als Freischaffende und kam zu dem Punkt, dass bis auf Arbeits- oder Projektgelder, die Stipendien, die mir zugeteilt worden waren, ich noch meine Kollegen damit finanziert habe. Also ich habe dann zwar ein Arbeitsstipendium bekommen, habe dann irgendwie 2-3 Kolleginnen engagiert und musste dann meine 2.500 Euro nochmal in 3 teilen. Mhm. Und das alles in 10 Monaten. Also ich war nicht nur enttäuscht, sondern ich habe mir gedacht, wie kann man denn jetzt damit irgendwie hantieren? Das ist ja eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich kann eigentlich damit gar nichts machen, außer dass ich in Bewegung kam, Künstlerinnen angesprochen habe, was können wir denn zusammen machen, wie sieht's aus, wollen wir Outdoor, Indoor, wie kann das sein? Grundsätzlich würde ich sagen, war das eine sehr mickrige Summe, die wir da so erhalten haben. Am Ende war dann der Kollege, hat gesagt, ja, aber ich bin aus Darmstadt gekommen. Und da dachte ich so, Gott, jetzt will er auch noch Fahrgeld. Also dann war ich echt am Ende mit meinen 2.500 Euro für irgendwie 7 Monate Arbeit. Mhm. Wenn ich das jetzt so mal frage, ist es denn wirklich so, dass die Kultur, das Kulturamt oder diese ganzen Förderungen auch irgendwie einen Überblick verlieren über diese Freischaffenden und diese... Also wie misst man das? Wie kann man dann auf solche Summen kommen? Vielleicht nochmal, falls Sie da noch einen Einblick haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns nochmal darüber was erzählen.
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob die Ämter den Überblick über die freischaffenden KünstlerInnen verloren haben, aber ich glaube, sehr viele Freischaffende, und das habe ich in ganz Hessen gehört, wenn ich mit Miriam Schmidt unterwegs war, wussten gar nicht, was es alles für Förderungen gibt, gerade auf Landesebene. Und da gab es ja zum Glück hier in Frankfurt von der FI Rolfs eine sehr, sehr gute Corona-Förderungsberatung, die das wirklich toll gemacht hat. Aber wenn man dann mal so ein bisschen aus Frankfurt weg ist, so ein bisschen aufs Land gegangen ist und man den Leuten gesagt hat, es gibt die und die und die Förderungen, dann sagt die, ach, wusste ich gar nicht, wo muss ich denn da schauen? Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem gewesen, dass einfach viele Leute das nicht abgerufen haben, weil sie es nicht wussten oder vielleicht auch dachten, na ja, das ist mir zu viel Arbeit und das sind einfach zu große Hürden. Und damit hatten sie zum Teil auch recht. Also wenn man sich angeschaut hat, was für Grundlagen es brauchte und was Voraussetzungen. Da gab es dann 10 Voraussetzungen, 9 haben gepasst, 1 nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wurde die Förderung abgelehnt. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir jetzt auch auf Landesebene angehen werden, einfach diese Förderungen vereinfachen, verschlanken.
Ja, vielleicht dann auch die Frage, was muss denn alles erfüllt sein, dass man für eine Förderung in Frage kommt? Also Sie sagen ja, es gibt so ein paar Punkte, die erfüllt sein müssen. Muss man da was Bestimmtes nachweisen, dass man die kulturelle Vielfalt irgendwie bereichert oder was sind da die zentralen Punkte?
Das waren total unterschiedliche Punkte. Also das waren teilweise, dass Projekte noch nicht begonnen haben dürfen, dass eben dann auch KünstlerInnen gesagt haben, ich bin aber da jetzt schon seit 2-3 Monaten am Arbeiten, aber eine Voraussetzung war eben, das Projekt darf noch nicht begonnen haben. Und so toll das war und so viele Punkte da erfüllt wurden, damit fiel das raus und da gab es ganz viele Beispiele. Diese ganzen Voraussetzungen bei diesen unterschiedlichen Förderungen waren ja auch ganz unterschiedlich. Ne? Also wir hatten ja die ins freie Förderung, ins freie 1 und 2, die ganz, ganz wichtig waren und die viele Festivals überhaupt erst gerettet haben. Nur jetzt hört man eben Beispiele und da ist die Sommerwerft leider ein Beispiel, die gesagt haben, oh, jetzt fehlt uns ja diese Förderung, was machen wir denn jetzt? Die gibt's ja nicht mehr. Ne?
Mhm. Wie weit im Voraus würden Sie empfehlen, dass man sich auf so eine Förderung bewirbt?
Ein Jahr mindestens. Also auf jeden Fall. Sobald Förderungen angeboten werden, sobald das veröffentlicht ist, sofort beantragen.
Ja.
Und da kann ich immer wieder nur sagen, also das, die Webseite des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst ist wirklich sehr gut. Da gibt es einen tollen Überblick. Auch die MitarbeiterInnen im Ministerium sind sehr, sehr hilfsbereit. Also alle KünstlerInnen, die da eine Förderung brauchen, sollen sich bitte, bitte mit dem Ministerium immer in Verbindung setzen. Und also dann schon immer sehr, sehr rechtzeitig.
Interessant fand ich auch die sogenannten Ablauffristen. Also die waren dann zwischen 4 bis 6 Wochen sehr, sehr knapp. Wir haben es gerade gemerkt, so, es war schon 2 Wochen vorbei und dann schnell, ja, noch, wir haben noch 14 Tage, leg los und dann haben wir losgelegt und merken dann, oh Gott, jetzt müssen wir das nochmal vor, ich muss jetzt einen Kostenvoranschlag von dem holen, weil dann kann ich das dann da erst angeben. Also ich fand die Zeiten sehr knapp, also ganz speziell in der Corona-Zeit, fand ich schade, weil es war ja Lockdown, eigentlich hatten wir ja ganz viel Zeit.
Ja.
Und dann war sehr kurz. Also da glaube ich, gab es auch intern in dem ganzen E-Mail und Webseitenkommunikation dann auch noch Kommentare, wo man tatsächlich auch was einbringen konnte, was nicht so gut gelaufen ist. Das hat mir aber gut gefallen, dass wir dann nochmal so Feedbacks geben durften. Aber das ist ja jetzt eigentlich auch Vergangenheit. So, und jetzt kommen wir ein bisschen mehr in diese Kulturarbeit. Also wenn ich jetzt das Wetter sehe, viele Festivals laufen jetzt draußen. Das ist natürlich, die sind alle unter Wasser. Ist egal jetzt wo im Lande, nicht nur hier in Hessen. Und ich merke auch, dass die was eingespart haben, schon letztes Jahr eigentlich vollgefüllt haben, die Kassen. Und jetzt ist es fast gar nicht möglich. Vielleicht noch mal vorab, wenn ich jetzt Sie ganz persönlich frage, wenn ich sage, gibt es da Festivals, wo Sie sagen, die wollen wir erhalten, da bemühen wir uns, oder sind das alle und ihr schaut, wie ihr dann so einen Pott verteilt, oder wie geht man denn mit sowas um, ach, den Festival, das tun wir da weg und den finden wir ganz gut, und oder wie verhandeln Sie?
Nein, alle Festivals haben ihre Berechtigung und alle Festivals sind super. Ob das das Stoffel ist oder das Grüne Soße Festival, was wirklich toll war. Maja Wolf hatte Glück mit dem Wetter. Protagon hat nicht so viel Glück mit Wetter.
Ja.
Aber ich finde einfach, jedes Festival hat seine Berechtigung. Jedes Festival muss bleiben. Und mich hat zum Beispiel massiv geärgert jetzt im Frühjahr, dass dieses japanische Kulturfestival Mein Matsuri nach Offenbach gegangen ist.
Ja.
Jetzt nicht so sehr wegen Offenbach, auch ein bisschen.
Ja.
Aber das war einfach ein tolles Festival die letzten 2, 3 Jahre. Na gut, vor Corona hat es angefangen. Und das ist einfach mega schade, weil das einfach auch durch bürokratische Hürden auch vertrieben wurde.
Ja, ich meine, das ist ja auch immer ein großer Hinderungsgrund, wenn man weiß, so viel muss ich da jetzt erfüllen, so viele Listen muss ich durcharbeiten und immer weiter. Was kann man denn machen, um dann Kulturschaffenden vielleicht auch irgendwie entgegenzukommen? Oder also wie gehen Sie mit diesen Problemen um? Was wird da gemacht?
Also was ich eben über das Ministerium in Wiesbaden gesagt habe, das gilt aber auch fürs Kulturamt. Auch im Kulturamt hier in Frankfurt sind wirklich tolle, hilfsbereite Leute, die immer wieder Rede und Antwort stehen, die für Fragen zur Verfügung stehen. Also das ist wirklich, wirklich klasse. Also da kann man auch immer nur sagen, redet mit den Leuten, die sind umgänglich, die helfen euch, die versuchen alles, um das möglich zu machen. Was ich ganz wichtig finde, und das habe ich jetzt auch im Frühjahr in der Rede in der Stadtverordnetenversammlung gesagt, ich finde, wir müssen jetzt auch als Stadtpolitik, der Magistrat, der Oberbürgermeister, wir müssen jetzt im Herbst sehen, dass wir uns zusammensetzen mit den Kulturschaffenden. Und das sind ja nicht nur Festivals, das sind Straßenfeste, das Schweizer Straßenfest zum Beispiel. Und dass wir da einen runden Tisch machen, und die verschiedenen Ämter müssen dabei sein, das Ordnungsamt, das ASE, das ABI muss dabei sein, dass es da eine Zusammenarbeit gibt, eine engere Zusammenarbeit, und einfach, dass wir schauen, dass wir möglichst viel erhalten. Ob wir alles erhalten können, weiß ich nicht, aber mein Ziel als Kulturpolitikerin ist natürlich, so viel Kultur, Open-Air-Kultur in Frankfurt wie möglich zu erhalten.
Ja, das klingt ja schon mal ganz gut und heißt dann wahrscheinlich auch, dass wir einfach rausschreien müssen, es gibt Förderung und bewerbt euch und habt mal weniger Angst davor, euch irgendwie eine Stunde vor den Laptop zu setzen und euch durch diese ganzen Voraussetzungen zu wühlen, sondern einfach mal machen und probieren.
Genau, und sehr wichtig ist einfach auch, was ich auch in den letzten Jahren festgestellt habe, eine Vernetzung der Kulturschaffenden. Das ist so unglaublich wichtig, um sich auch gegenseitig zu helfen und unterstützen, um auch eine Lobby zu sein gegenüber Stadt und Politik und Land und Bund. Da mangelt es nach meinem Dafürhalten immer noch sehr in der freien Szene. Da die verschiedenen Sparten der freien Szene, klar, Labrov ist super, die sind super organisiert. Die bildenden KünstlerInnen, ja, da fängt es schon ein bisschen an. Der Tanz könnte auch viel besser sein. Die Musikbunker sind gut vernetzt, zum Glück. Das als Virus weiß man das, glaube ich.
Genau, wir können ja später nochmal kurz auf diese Thematik ein, ja, genau.
Ja, genau, aber da muss einfach viel mehr Vernetzung und viel mehr Power dahinter bei den Kulturschaffenden, damit die uns auf den Füßen stehen.
Sie haben gerade auch schon ein bisschen das Thema Straßenfeste und diese Art von Veranstaltung angerissen. Wie ist denn das? Legt man als Kulturausschuss bestimmte Schwerpunkte in der Förderung? Ich habe jetzt letzt auch gelesen, dass Feste, also Straßenfeste, mehr finanziert werden, dass an anderen Stellen dafür halt eingespart werden muss, was ja auch mal kritisiert werden kann. Gibt es da dann sowas, dass man sagt, okay, dieses Jahr schauen wir mal, dass wir gerade die Feste nach vorne bringen, und wie entscheidet sich sowas?
Naja, also bei der Förderung kann ich zum Beispiel sagen, die Theaterförderung, die ist wird ja vom Theaterbeirat festgelegt. Das ist für mich auch ein bisschen schwierig, weil ich persönlich finde, einfach der Theaterbeirat oder diese Förderung oder Nichtförderung finde ich ein bisschen sehr, wenig transparent. Da würde ich mir sehr viel mehr Transparenz wünschen, dass wir als Stadtverordnete auch wissen, warum wird jetzt dieses Theater mit so viel gefördert und warum dieses Theater nicht. Und Straßenfest ist ja nicht nur eine Frage der Kultur, ist ja auch eine Frage der Wirtschaft zum Beispiel. Das zuständige Dezernat, das ist ja immer dezernatsübergreifend meistens. Und wir haben jetzt einige Etatanträge verabschiedet, wo wir auch die freie Szene sehr stark fördern, auch die bildende Kunst zum Beispiel fördern, Spielstätten wie zum Beispiel das Papageno fördern mit Mitteln, damit sie ihr Dach erneuern können. Also das sind so einzelne Dinge, die wir jetzt schon mal in die Kultur gesteckt haben. Und ich freue mich, dass wir als Grüne für unseren Anteil des Etats, dass die Kultur damit ganz oben dabei war. Also wir konnten sehr viele Kulturanträge durchbringen, und das freut mich natürlich sehr als Kulturpolitikerin.
Okay. Ja, ihr seid hier beim Politopia-Magazin auf eurem Lieblingsradiosender Radio X mit der Frequenz 91,8 Megahertz. Hier klopfen drei Herzen. Und für euch erstmal, damit ihr so ein bisschen verdaut, was wir jetzt hier alles so an Kulturarbeit und Kultur, sag ich mal, Stadtverordnetenarbeit kennengelernt habt, ja, einfach mal kurz drüber nachdenkt. Und für euch gibt's jetzt erstmal einen kleinen Musik. Bis gleich. Ja, ihr seid hier wieder zurück beim Politopia-Magazin. Und zwar sitzen wir hier, wir sprechen hier mit der Stadtverordneten Julia Eberts. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier im Namen der Kultur auch aus der Stadt bei uns im Radio ist. Wir haben gerade über verschiedene Arten von, ich sag mal, Förderung der Kultur in die letzten Jahre gesprochen, was so los war, wie sich's verhalten hat in der Corona-Zeit. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die konkretere Fragen. Also wir haben zwar ein bisschen die Finanzierung kurz angesprochen, und es war so, naja, was wird denn dieses Jahr mehr gefördert? Und tatsächlich ist die freie Szene heute oder dieses Jahr mehr ins Visier gekommen. In der freien Szene gehört die Darstellende, die bildende Kunst, die Musik sowieso. Und da war ich natürlich jetzt als Teil des Radio hier bei Virus Musik Radio, dachte man, wir sind jetzt irgendwie 30 Jahre Kick e.V. und es gab ja früher Kick Radio, wo es noch damals an Anfangszeiten in der Schützenstraße, wir mussten natürlich diesen Namen abgeben, und seit 2008, 2009, glaube ich, haben wir dann den Namen Kick abgeben müssen und sind seitdem Virusmusik Radio auch hier. Und dann dachten wir so vor 2 Jahren, noch während des Lockdowns, ja, was machen wir denn jetzt? Wenn die uns nicht die Mietverträge in dem Bunker, wo unsere Basis ist, verlängert wird, wie geht es weiter? Dann haben wir lange gewartet. Natürlich schmeißt man uns da nicht raus, aber wir hatten nichts Konkretes an Verträgen und wussten nicht, wie wir damit umgehen. Also haben wir dann nochmal an die Stadt sind wir rangegangen. Wir haben die Abgeordneten, die Kulturdezernenten, alle haben wir eingeladen und haben gesagt, kommt, schaut euch mal an, was es da in den Bunkern los ist. Also alle Bunkern. Wir reden jetzt tatsächlich von 5 Bunkern. Das ist einmal Germania, dann Heddernheimer, der Eschersheimer, der Schmickstraße und Schmidtstraßenbunker. Das sind diese wichtigen 5 Bunker hier in dieser Stadt, die ganz viel Proberäume haben, die jetzt schon seit ja über 30 Jahren Bands drin spielen lassen, weil es eigentlich so auch der einzige Ort ist, wo eigentlich Bands spielen können. So, jetzt gab's mal vor ein paar Monaten eine kleine Führung durch die ganzen Bunker und wir waren froh, dass die Politik sich für uns interessiert. Wir waren froh, dass einige da waren und wir haben so einen Shuttle-Bunker gemacht. Das heißt, es gab eine Führung, man konnte sich angucken, wie sehen die Proberäume aus, wie sehen die Verwaltungsräume aus, wie sieht es da überhaupt aus, sitzen da nur irgendwelche kiffende oder besoffene Musiker, aber das war es nicht. Also ich war selbst begeistert, weil ich gehe ja auch nicht in jeden Bunker immer, aber so alle paar Jahre war ich da und dachte, wow, hier sind irgendwie, da ist ein Blackboard, da kann ich dann sehen, welche Musiker sucht welchen Musiker, dann irgendwelche neuen Veranstaltungen. Also es war eigentlich alles durchorganisiert. Ich war selbst überrascht. Natürlich kenne ich es aus dem Germania-Bunker, das ist unsere Basis. Wir haben eine Verwaltung, dort gibt es auch Musikschule für sowohl Schülerinnen als auch Erwachsene, für alle Genres, für alle Instrumente. Und es ist vielleicht eine andere Art von Bunker als die anderen 4, von denen wir gerade erwähnt haben. Für mich wäre jetzt tatsächlich die Frage, wie sieht es denn auch aus, Frau Ebert? Sie haben sich ja besonders eingesetzt für den Bunker oder die Bunker. Und vielleicht noch mal etwas zu Ihrer Arbeit. Was war die Absicht? Und Sie waren bei der Führung mit dabei. Was war Ihr erster Eindruck, als Sie diese ganzen Musikbunker gesehen haben?
Ich war in der Tat ich weiß nicht, ob das jetzt Anfang des Jahres war oder Ende letzten Jahres, das war eine tolle Führung. Teilweise habe ich diese Bunker von außen schon gesehen, aber nie als Bunker identifiziert, zum Beispiel in der Schmidtstraße. Wenn man da vorbeiläuft, denkt man, ein bisschen runtergekommenes Haus. Mhm. Und dann sieht man, wow, das ist ein Bunker, ein Musikbunker, wo richtig viel Leben ist. Und das hat mir unheimlich gefallen. Also ich fand das total beeindruckend, auch in Höchst, der Bunker. Das war wirklich toll. Und ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang mir das dann erzählt wurde, ob das bei der Tour war oder ob das beim Besuch des Germania-Bunkers war, dass eben diese Mietverträge im Moment ausgelaufen sind. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das kann ja nicht so bleiben. Habe dann einen Antrag formuliert Anfang des Jahres, beziehungsweise im Februar, März, glaube ich, dass wir diese Mietverträge verlängern. Und jetzt in der Woche vor der Sommerpause hat die Koalition dem zugestimmt. Die Bunkerverträge werden jetzt um 15 Jahre verlängert. Ich hätte gerne 20 gehabt, andere Teile der Koalition wollten 10. Dann haben wir uns auf 15 geeinigt, was ich auch okay finde. Und das wird jetzt nach dem Sommer in den Geschäftsgang gehen. Und ich denke, das wird dann auf jeden Fall dieses Jahr werden die Mietverträge mit dem Bunker verlängert. Und das freut mich mega, weil wir hatten letztes Jahr das große Problem mit dem Marbachweg-Bunker, der geschlossen wurde. Da hatte die Stadt leider keinen Einfluss, weil das der Bunker im Besitz der BIMA ist, der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten. Das hat aber sehr viele Musikschaffende, sehr viele Bands B und G getroffen. Und deswegen war es für mich einfach wichtig, jetzt auch nochmal gegenüber den Bands ein Zeichen zu setzen als Stadt, dass wir an deren Seite stehen und dass wir jetzt schnellstmöglich diese Verträge verlängern. Ich glaube, der Einvertrag läuft erst 25 aus, aber wenn wir schon dabei sind, dann verlängern wir direkt alle Verträge, dass die Musikschaffenden da einfach jetzt eine Planungssicherheit haben. Und diese Verunsicherung habe ich, ich war jetzt auch im Sommerfest im Germania-Bunker, das hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass da eine große Verunsicherung ist, wie lange dürfen wir noch und nicht, dass die Stadt uns rausschmeißt. Die Bedenken waren jetzt hatten jetzt keine Grundlage, die Stadt hat kein Bedürfnis, irgendwelche Bands rauszuschmeißen. Aber zum Beispiel die BIMA veräußert jetzt gar keine Bunker mehr seit Beginn des Ukraine-Krieges. Also alle Bunker, die im Besitz der BIMA sind, bleiben in deren Besitz. Das betrifft nicht nur Frankfurt, sondern auch andere Städte, eben weil diese Bunker eventuell wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden könnten. Naja, also das ist zumindest die Begründung der BIMA. Genau, und deswegen bin ich froh, dass wir zumindest hier in Frankfurt jetzt für die Bands eine Planungssicherheit haben.
Also ich war ja auch in den Kreisen von Virusmusik und den ganzen Bunker und habe tatsächlich gesagt, naja, ich meine, wenn es 30 Jahren, ihr wisst jetzt, oder die Stadtabgeordneten wissen jetzt, was wird denn da gemacht? Also wie sieht es da aus? Und ich gehörte eher zu denjenigen, die gesagt haben, okay, die Bunker gehören den Musikschaffenden. Was anderes kann man da gar nicht machen. Weil so ein Abriss von einem Bunker sind Milliarden, die da irgendwie, ich weiß es jetzt vom Rödelheimer Bunker, was das für ein Aufriss war.
Oder Klauburg-Bunker, ne?
Genau. Ja. Genau, der auch noch dazu. Also das ist eigentlich, man darf den nicht, weil es ist ein riesen, also eigentlich Müll. Ja, es ist purer Beton, der irgendwie 2 Meter dick ist. Das ist fast unmöglich. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Und für mich war dann ganz klar, eigentlich gehören die Bunker allen Musikern. Und es ist Pachtvertrag. Mhm. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich gesagt habe, das müssten wir zumindest mal die Stadt fragen. Mhm. Natürlich sind jetzt 15 Jahre, also das geht schnell. 15 Jahre sind vorbei. Man erinnert sich jetzt 2008, 2009, da komme ich jetzt her, das weiß ich noch, da war die große Krise, wir haben jetzt 15 Jahre, wie schnell das vergangen
das schnell,
ist.
Ja.
Und ich bin ein bisschen mit so 2 Tränen in meinem Auge, als ich diese 15 Jahre gehört habe und war sehr enttäuscht. Mhm. War sehr enttäuscht von diesem Vertrauen, das tatsächlich nicht an alle da gebracht hat. Ist nicht vielleicht jetzt eine Kritik an Sie, Frau Eberts, aber tatsächlich war ich enttäuscht von diesem Stadtbild, von diesem Stadtverständnis für diese Musikerinnen und Musikerinnen. Und wir sind eine Musikstadt hier. Wir haben alle Genres.
Ja. Also ich hab 20 Jahre reingeschrieben, ich konnte es leider nicht durchsetzen. Ich finde es auch schade, weil 15 Jahre, wie Sie sagen, ist keine Zeit. Das geht super schnell. Von mir aus hätten es auch 25 oder 30 Jahre sein können, weil Sie sagen es richtig, diese Bunker abzureißen, ist ein Riesen-Act. Und ich möchte dazu noch eins sagen, also es wurde im Gallus wurde der Bunker an der Herxheimer Straße abgerissen. Und das fand ich, also das geschah relativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch das Amt für Bau und Immobilien. Und das hat mich furchtbar geärgert, weil wir davon nichts erfahren haben und weil wahrscheinlich auch nicht mal geprüft wurde, kann man denn diesen Bunker als Musikbunker nutzen. Und das war letztes Jahr, der wurde letztes Jahr im Sommer, im August, glaube ich, wurde er begonnen abzureisen. Mhm. Und da hatten wir schon die Problematik mit dem Marbachwegbunker. Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich war nie drin, ich weiß nicht, ob man den überhaupt als Musikbunker hätte nutzen können. Das sind ja alles auch Brandschutzvorschriften. Aber das, muss ich sagen, hat mich wirklich sehr, sehr geärgert. Jetzt entstehen da Wohnungen durch die ABG, das ist auch richtig so und gut so und das soll ja auch so sein. Aber diese Wertschätzung für die Kultur, für die Bands, eine Prüfung hätte da, glaube ich, auch nichts geschadet.
Ja.
Aber gut, jetzt ist das Ding abgerissen.
Da liegt vielleicht dann auch ein viel grundlegenderes Problem, wenn man sagt, es wurde nicht mal in Erwägung gezogen, dass diese Bunker zur Verfügung gestellt werden für Musiker oder andere Kulturschaffende, dass man einfach gar nicht denkt, so, hey, die Kultur, in dem Fall die Musikszene, ist was Essentielles, worauf wir als Gesellschaft auch nicht verzichten können. Das ist ja auch nochmal so eine Sache.
Genau, ja. Und ich meine, das haben wir ja in Corona gemerkt. Also, was hat allen gefehlt? Die Kultur.
Das ganz Kino, genau.
Das Theater.
Das Soziale miteinander.
Das Soziale,
sich treffen,
genau.
Sehen.
Das hat gefehlt. Und diese Wertschätzung, die Kultur dann erfahren hat, als sie nicht mehr da war, die geht jetzt wieder flöten.
Genau. Ne? Ja, das ist tatsächlich, also es gibt immer noch Leute, die sagen, naja, ich brauche ja keine Kultur, ich bin in meinem Lockdown, bin zu Hause und ist alles okay. Mhm. Aber es gibt natürlich die jungen Menschen, also die dürfen wir nicht vergessen. Also wenn ich jetzt mit meinen paar 50 ist das schon irgendwie, habe schon alles erlebt und gesehen und war überall. Aber für die Jugend finde ich das sehr, sehr schade, weil es ist eh schon wenig. Und wenn, dann müssen sie viel Geld auch ausgeben, sich irgendwo treffen, Ich meine, man geht ja jetzt irgendwo in Kaffee, Kuchen, Cappuccino, bin ich bei 15 Euro, also 12, 15 Euro. Das kann sich kein Jugendlicher, kein Studierender leisten. Ja. Das ist eigentlich, ich sag mal, nur für die arbeitende Klasse noch zu haben, die Kultur. Ob das jetzt Kino oder sonst irgendwo. Ich meine, 15 Euro Kino ist schon eine Menge, ja. Wir sind gerade tatsächlich beim Geld. Ja, also wir haben hier, glücklicherweise hat Hanna hier Top-Recherche gemacht und hat ein paar tolle Zahlen hier rausgehauen. Also es geht ja schon darum, dass wir eigentlich, und jetzt, Sie können es gerne aufklären, Frau Eberts, und zwar ist es Folgendes. Also wir haben eigentlich 185 Millionen. Ja, davon sollten 20 Millionen eingespart werden. Diese große Summe, das klingt erstmal so, wow, so viel Millionen, ja, für die Kultur. Aber darin sind eigentlich viele Sachen inbegriffen. Da gehen wir, fangen wir mal an bei den Museen, bei den städtischen Bühnen, bei Bürgerhäusern, bei Alte Oper, der Zoologische Garten und so weiter und so fort. Da habe ich noch gar nicht die freie Szene oder sonst irgendeinen Bunker erwähnt. Das heißt, da gibt's schon ganz viele, ich sag mal, Summen, die gehen immer mehr oder weniger an die gleichen Häuser, ob das jetzt Musonturm ist oder Papageno, haben Sie vorhin mal kurz erwähnt. Aber tatsächlich bleibt dann am Ende, erstmal soll es gekürzt werden, vielleicht können Sie es noch mal kurz aufklären. Und B, wieso soll es eigentlich gekürzt werden? Wieso sind wir in dieser Sparmaßnahme? Also das hätte ich gern noch mal erklärt bekommen. Mhm. Was können Sie dazu sagen, Frau Eberts?
Also diese Kürzung, wir haben jetzt einen Übertrag aus letztem Jahr, der vor zwei Wochen, glaube ich, diskutiert wurde im Magistrat, wo auch Kürzungen jetzt im Kulturhaushalt erstmal wegfallen, zum Glück. Wir haben natürlich eine Situation, dass wir überall hohe Preissteigerungen haben. Jetzt rede ich wirklich wie eine Politikerin. Wir haben hohe Preissteigerungen, wir haben eine Inflation, alles wird teurer. Und das haben wir auch zum Beispiel der Koalition der Freien Szene, die uns oft besucht hat, die also mit denen wir sehr oft gesprochen haben, immer wieder versucht zu erklären oder es ihnen erklärt. Es ist schon ein Erfolg, wenn wir nicht kürzen müssen. Es ist schon ein Erfolg, wenn wir den Status quo haben. Und mir ist sehr bewusst, der Status quo ist definitiv de facto eine Kürzung für Kulturschaffende, weil die Inflation steigt, die Preise steigen. Und wenn man 2000 Euro jetzt an Förderung bekommt, einfach mal eine Summe jetzt in den Raum geworfen, diese 2000 Euro, die reichen jetzt nicht mehr so lange, wie sie noch vor 3, 4, 5 Jahren gereicht hätten. Das ist ganz klar. Aber wir haben einen großen Sozialhaushalt in Frankfurt. Wir haben sehr viele Ausgaben für andere Bereiche, für den ÖPNV, für Klimaschutzmaßnahmen. Und deswegen bin ich super froh, dass wir jetzt in der Kultur zumindest mal keine Kürzungen haben. Und ich würde gerne versprechen, dass wir nächstes Jahr wieder Erhöhung der Förderung und wieder mehr Geld ausgeben für die Kultur. Das kann ich aber nicht. Das wäre nicht seriös.
Ja, ich denke, da wäre vielleicht die Frau Hartwig eher diejenige, die das dann am Ende noch etwas verfeinert.
Ja.
Aber 20 Millionen weniger, das ist ja schon mal eine Menge. Das sind ja vielleicht viele Gelder für einige Häuser. Ich nenne jetzt mal Papageno oder Gallus oder Internationales Theater und so weiter. Also bei vielen fällt tatsächlich die Miete weg. Und das sind ja eigentlich auch Gelder, die fließen. Die gehen ja gar nicht richtig an die persönlichen Künstler, sondern das sind die Ausgaben, betrieblichen Ausgaben für ein Haus, ein Theater, einen Mietraum. Dazu gehört natürlich auch Radio X in dem Falle. Wir werden natürlich auch unterstützt hier von LPR und wir zahlen die Miete hier damit und können hier frei jetzt diese Sendung führen, wie wir sie gerade jetzt hier führen. Also diese Förderungen sind ja nicht jetzt unbedingt, wo man sagt, wir fördern die Künstler, diese ganz persönlich, sondern es sind tatsächlich die Betriebskosten, die abgedeckt werden. Da bleibt ja eigentlich für die Künstler kaum bis gar nichts. Ist das denn so, wird das so auch besprochen in den Kreisen? Also ich würde gerne wissen, also wie soll denn, also ich muss es deshalb fragen, Frau Eberts, weil ich kenne das. Ich gehen Spotify 0,03 Cent. Aber nur, wenn ich den Song zu Ende höre, gibt es für diese Band. Mhm. Es gibt keine Pauschale für diesen Musiker, der irgendwie 7 Jahre oder 3 Monate für einen Song geschrieben hat, ihn aufgenommen hat, ins Studio gegangen ist, aufgenommen. Da gibt's ja gar nichts. Mhm. Und jetzt frage ich mich, also wie kann man denn den Künstler ausbeuten? Also wo kann man ihn denn noch ausbeuten, wenn man ihm, also man schätzt ihn anscheinend auch während der Corona-Zeit, aber trotzdem, kommt nicht an. Es kommt nicht an bei den Künstlern. Mhm. Und das höre ich leider everywhere.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Das ist wirklich absolut ein Problem. Ausbeuten von Künstlern, ich glaube, so wie ich die freie Szene kennengelernt habe, ist das vor allem ganz oft eine Selbstausbeutung der Kulturschaffenden, also die wirklich sehr, sehr viel arbeiten, ohne was rüberkommt. Ne? Und das müssen wir langfristig ändern. Wir brauchen andere Förderungsstrukturen auch. Und wir brauchen auch eine andere Förderung von Häusern, wir brauchen eine andere Förderung von Ateliers. Und da sind wir jetzt zum Beispiel auch mit dem Kulturentwicklungsplan auf einem guten Weg, dass wir da auch das mal umstellen. Also mein persönliches Ziel für diese Wahlperiode ist zum Beispiel, irgendwann mal einen Kulturbeirat hier zu installieren in Frankfurt. Den gibt's in vielen anderen Städten, die eine super Arbeit dort machen, die einfach auch eine beratende Funktion haben für die Politik, aber natürlich auch AnsprechpartnerInnen für die Kultur sind. Wir haben es in Wiesbaden, wir haben in Düsseldorf gute Beispiele, wir haben hier in Frankfurt den Städtebaubeirat, der im Städtebaubereich so eine ähnliche Funktion hat und einfach da andere Strukturen auch schaffen und eben andere Fördermöglichkeiten. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieser Theaterbeirat, der die Förderung für die Theater, für die freien Theater beschließt, das ist mir einfach zu intransparent. Und da müssen wir auch mal ran und gucken, was gefördert wird. Und was nicht gefördert wird und warum. Mhm. Also da ist sehr vieles eingelaufen in auf so einer Schiene seit Jahren, was kaum verändert wird und was auch nicht so sehr hinterfragt wird. Und da möchte ich auch mal ran.
Also wenn ich jetzt ans Theaterhaus denke, die haben einen sehr starken Einfluss auf die Kleinkinder. Also es wird viel früh musische Bildung oder ästhetische Bildung gefordert, also jegliche Ästhetiken. Und das ist ein Riesenaufriss. Also wenn Sie sich das überlegen, da kommen 50 Kids in ein Theater, die müssen erstmal runtergefahren werden. Wie viel Arbeit die leisten, nicht nur dass sie es vorbereiten, sondern die Lehrer, dass die Eltern das erlauben, dass die Kinder dahin kommen dürfen, dass sie mitmachen dürfen in Workshops und so weiter. Das ist ein Riesenkomplex. Oder im Gallustheater ähnlich. Da gibt es viele Jugendtheater, es gibt starke Stücke und so weiter. Also da gibt es schon eine Basis, eine große Welle, die nicht nur dieses Vergnügen hat oder dieses Spaß, ich gehe mal ins Kino, guck mir oder ein Konzert, sondern es geht um Bildung, Erziehung und nochmal einen ganz anderen Bereich. Mhm. Wird es auch angedacht? Ist das auch in diesem Programm mit ein?
Ja, also im Kulturentwicklungsplan ist natürlich auch das Thema kulturelle Bildung ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit Gordon Wein unterhalten. Also die Kinder kommen ja nicht nur ins Theaterhaus, sondern das Theaterhaus geht ja ganz oft auch in die Schulen. Und sie geht nicht irgendwie an Schulen oder nicht nur im Nordend oder in Bockenheim, sondern die gehen nach Fessenheim. Sie gehen in die Stadtteile, die jetzt nicht nur geografisch weit entfernt sind von der Kultur, und die machen eine Top-Arbeit. Also das Papageno, das habe ich vorhin angesprochen, klar, das Gallustheater, Winnie Becker macht da auch ganz, ganz viel im Bereich kulturelle Bildung, und das ist für mich essentiell. Also das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Das Protagon geht auch in die Stadtteile zum Beispiel. Das Museumsorchester, der Oper, die haben die Idee, dass sie mit einem LKW in die Stadtteile fahren und dort so ein quasi rollendes Orchester machen. Das ist alles kulturelle Bildung und einfach die Menschen und vor allem die Jugendlichen und Kinder zu erreichen, die eben nicht mit der Kultur aufwachsen, weil sie es auch teilweise nicht können, weil sie es nicht leisten können. Also freier Eintritt in Museen ist eine tolle Sache für Kinder, aber wenn nur die Kinder freien Eintritt haben und die Eltern müssen es bezahlen und können sich das nicht leisten, dann bringt das auch relativ wenig. Also das muss man auch nochmal überdenken.
Interessant. Also es ist nicht nur Theater in die öffentlichen Räume, sondern es geht tatsächlich um ästhetische Bildung, Ästhetik auch wieder unter die Gesellschaft, unter die Bürgerinnen, Stadtbewohnerinnen zu bringen. Ja. So habe ich das jetzt verstanden.
Genau. Genau.
Also das ist ja schon mal eine gute Zukunft hier. Ja. Wir sprechen gleich weiter über weitere Zukunftsideen hier beim Politopia Magazin. Wir haben hier Julia Eberts als Gast. Für euch eine kleine Pause und bis gleich. Ihr seid hier wieder zurück beim Politopia Magazin. Schön, dass ihr noch dran seid. Wir sprechen heute über die Kulturarbeit der Stadt Frankfurt. Zu Gast hier ist bei uns Julia Eberts, Stadtabgeordnete hier von den Grünen. Wir freuen uns sehr. Wir sind schon fast am Ende der Sendung.
Ganz genau. Wir haben jetzt schon viel geredet über den Stand der Kulturszene in Frankfurt, viel über Gelder und auch über die Musikbunker schon. Was mich jetzt noch interessiert ist, wir gehen ja jetzt in eine ganz andere Zukunft rein. Die Welt verändert sich, der Klimawandel ist da, alles ist globalisierter. Und das merken wir natürlich auch hier in Frankfurt. Da müssen wir ja auch mal schauen, dass wir die Szene dementsprechend anpassen. Vor allem auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit, darauf, dass langfristig geplant wird, dass die Szene eben erhalten werden kann. Was werden da für Maßnahmen momentan ergriffen?
Da werden ganz viele Maßnahmen ergriffen. Also wir wollen natürlich, dass zum Beispiel die Festivals, und da ist die Sommerwerft ja auch sehr vorbildlich, sehr nachhaltig arbeitet, sehr nachhaltig wirtschaftet, kein Einwegbecher, kein Einweggeschirr, sowas. Das sind so kleine Schritte. Aber natürlich haben wir auch ganz, ganz große Brocken noch vor uns, einfach die energetische Sanierung von Häusern. Ich habe es vorhin angesprochen, wir haben dem Papageno jetzt 170.000 Euro für die Erneuerung der Klimaanlage zugesagt. Und das machen wir ja nicht, weil wir das Papageno so toll finden. Ich finde das Papageno toll im Winter auch so oft. Aber es ist ja auch eine energetische Sanierung, weil im Moment wird durch die Klimaanlage auch der Palmgarten mitgekühlt oder erwärmt. Und das ist ein ganz kleines Beispiel. Das sind nur 170.000 Euro. Ja. Aber wir haben so viele städtische Häuser und ich möchte jetzt einfach mal auf die städtische Ebene, weil wir da einen direkten Zugriff haben, gehen. Wir haben so viele städtische Häuser, wir haben Museen, die auch in den nächsten Jahren energetisch saniert werden müssen. Auch natürlich im Kampf gegen den Klimawandel, aber die hohen Energiepreise fordern ihren Tribut und das ist natürlich auch eine Kostenfrage dann irgendwann mal. Und das sind große Summen, über die wir da sprechen, große Brocken. Es steht die Sanierung der Schirn an zum Beispiel. Und wir werden uns auch anschauen müssen, welche anderen städtischen Häuser wir da in den nächsten Jahren vor uns haben, wo wir sehr viel Geld investieren müssen.
Ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass das gerade genug Berücksichtigung unter Ihren Kollegen findet? Weil das ist ja auch wieder eine Sache, wie viel Geld möchte denn die Allgemeinheit oder auch die Parteienvielfalt in das Ganze reinstecken? Da hat man oft das Gefühl, dass es ein bisschen verloren geht oder dass dann einfach nur einzelne Stimmen solche Themen anfordern, aber es dann doch meistens nicht so viel wird, wie man sich erhofft hat.
Naja, es gibt auch gesetzliche Vorgaben. Ich möchte jetzt nicht über das Gebäudeenergiegesetz reden in Berlin. Das Thema lassen wir jetzt mal weg. Aber es gibt einfach auch Vorgaben, die uns keine andere Wahl lassen als eine Sanierung. Ich meine, bei uns Grünen ist das ganz klar. Wir wollen das. Wir sehen die Notwendigkeit. Bei anderen Parteien ist das vielleicht noch nicht ganz so vorgedrungen. Aber der Klimawandel wartet nicht, bis die es kapieren, sondern es wird einfach eine Notwendigkeit sein. Und das wird eine Aufgabe der nächsten Jahre, erstmal der Gesellschaft, aber ich glaube, die Gesellschaft ist da sehr viel weiter als manche Parteien, aber natürlich auch anderen Parteien klarzumachen.
Interessant finde ich, wir haben jetzt tatsächlich Nachhaltigkeit in die Kultur reingebracht und Bauen von oder Erneuern und Restaurieren von Theaterhäusern, Opern. Das ist ja gar nicht so in dieser Kulturförderung drinne. Das ist ja tatsächlich dann, ich sag's mal jetzt, ist ein anderer Bereich.
Investiv, ja, das sind investive Mittel. Ne?
Genau, von daher mischt sich das, aber die Häuser, wenn sie bleiben, müssen sie natürlich schon nachhaltig, energiefreundlich, irgendwie gut isoliert sein im Winter. Das macht tatsächlich Sinn, auf jeden Fall. Ja. Wie ist es denn, wenn ich jetzt frage, haben Sie das Gefühl, dass sich diese 185 Millionen tatsächlich bewahren, dass sie bleiben? Oder was haben Sie für ein Gefühl auch mit Ihren Kollegen, wenn Sie drüber sprechen? Wie wird sich das die nächsten Jahre dann für die Kultur widerspiegeln?
Also ich sage es jetzt nochmal ganz politisch, hier sitzt eine Kulturpolitikerin, die alles dafür tun wird, dass dieser Betrag bleibt oder auch erhöht wird. Die SozialpolitikerInnen und die MobilitätspolitikerInnen werden das für ihren Bereich auch sagen. Ich bin ja auch MobilitätspolitikerIn. Aber natürlich, es ist ein Kampf, es ist jedes Jahr ein Kampf, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Kultur hat uns allen in Corona so gefehlt, diese Wertschätzung lässt jetzt nach und nach nach. Und Kultur ist jetzt für viele wieder ein nice to have. Aber ich sehe Kultur immer noch als ein must have, weil es ist einfach auch, das verbindet die Gesellschaft, das hält die Gesellschaft zusammen und es ist viel mehr als einfach nur eine Freizeitbeschäftigung. Es ist Bildung, es ist Zusammenhalt und deswegen ist Kultur so wichtig und ich werde, solange ich noch Stadtverordnete bin, auf jeden Fall dafür kämpfen.
Gerade bei dem Stichwort Zusammenhalt muss ich dann auch natürlich auch an ältere Menschen denken, die vielleicht nicht mehr so mobil sind oder vielleicht auch gar nicht mehr so mitkommen, wenn es um modernere Angebote geht. Wenn man jetzt so daran denkt, dass Menschen in Heimen sitzen, da dann vielleicht auch finanzielle Mittel fehlen, die zu transportieren und so. Was kann man denn da machen, um diese Personen wieder ein bisschen mehr teilhaben zu lassen und da abzuholen, wo sie eben gerade stehen?
Also ganz wichtig ist natürlich, da auch eine Barrierefreiheit zu schaffen. Also einfach eine physische Barrierefreiheit. Da haben wir jetzt auch Mittel für den Mosonturm nochmal erhöht. Der Mosonturm ist da wirklich ein Paradebeispiel. Die machen ganz viel im Bereich Barrierefreiheit. Jetzt nicht nur für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl, sondern auch für Menschen, die schlecht hören oder nicht hören oder schlecht sehen, nicht sehen. Für KünstlerInnen auch. Also das ist wirklich ein tolles Beispiel. Aber zurück zu den älteren Menschen. Ja klar, Barrierefreiheit ist das eine, aber natürlich auch Angebote schaffen. Und ich glaube, wenn man jetzt so überlegt, ältere Menschen und Kultur, dann stellt man sich ältere Leute vor, die in die Oper gehen oder ins Theater gehen. Genau. Ne? Das ist so das erste Bild, was man dann hat. Ja. Das können sich aber auch nur, oder können sich nicht alle ältere Menschen leisten. Sie sagten es, Leute, die im Heim sind. Und da, ich habe vorhin Gordon Wein erwähnt, der auch mit dem Theaterhaus in die Schulen geht und mit den Schulen dann auch in die Heime geht. Also der wirklich diese Verbindung schafft von kultureller Bildung, von jungen Menschen, von Kindern und Jugendlichen, die dann zu älteren Menschen gehen und denen Kultur wieder nahe bringen. Genau. Das ist ein tolles Beispiel. Das hat mich unheimlich gerührt, als Gordon mir das erzählt hat. Aber das sind zum Beispiel Beispiele, die auch aus der freien Szene selbst kommen, wo die Politik, glaube ich, gar nicht so viel machen kann. Also wir können die Grundlagen schaffen, aber natürlich muss dann die Szene selbst auch da eine Initiative ergreifen. Und die Szene ist kreativ genug. Die werden da Ideen finden. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
Ja. Allerdings. Also wie viele Ideen ich schon hatte. Ich muss mal meine Schubladen noch mal ein bisschen aufräumen. Also Ideen sind da auf jeden Fall da. Was mich auch noch mal in dem ganzen Zukunftsperspektiven interessieren würde, ist, die Kultur hat ja einen anderen Wert bekommen. Aber die Kultur ist auch jetzt irgendwie, wir haben unterschiedliche Elemente gesprochen. Also es gibt ja Kultur, da muss man bezahlen, aber es gibt Kultur, wo man nicht bezahlen muss. Und das sind ja auch so Differenzierungen, die man auch bei solchen Finanzierungsobjekten oder Durchblicken auch gucken. Also so eine Sommerwerft, natürlich wird sie die Künstler finanzieren, aber ich zahle nichts. Ich bezahle da was in den Hut und dann können dann die das aufteilen. Und das ist ja auch krass ein bisschen. Das ist so wie, also wenn man sich vorstellt, du arbeitest im Büro und am Ende des Abends werfen wir da was in den Hut und das bekommst du dann. Würdest du auch sagen, nee, das mache ich nicht so.
Das kommt drauf an, glaube ich, oder? Vielleicht ist das ja mehr als der normale Verdienst.
Genau, und jetzt, ja genau, das ist das eine, wenn die Sonne scheint, jetzt für die Werft oder auch fürs Stoffelchen, das ist auf jeden Fall machbar. Aber wenn keiner da ist, wird auch keiner was reintun. Und dann gibt es Riesenlöcher. Und jetzt wäre die Frage, kann man denn auch in Zukunft zumindest mal auch auf euch zukommen und eben sagen, hier, Kultur, alles schön und gut, aber so sieht's aus, da sind wir durchgelaufen. Wird es auch vielleicht ein Bereich sein, wo ihr sagt, retten wir jetzt irgendwas für die Zukunft? Wollen wir es bewahren? Unterstützen wir es? Ist das auch so ein Nachhaltigkeitsaspekt?
Ich denke mal, nachhaltig ist es dann, wenn diese Förderung frühzeitig da ist. Und wenn jetzt im, wie gesagt, es war jetzt Bernd Abraham von Protagon, kam im März, glaube ich, Februar, März auf mich zu und sagt, hier, hör mal zu, wir haben immer noch ein großes Loch, lass mal miteinander sprechen. Und wir hatten dann zum Glück, haben wir diese Etatmittel dieses Jahr nochmal gehabt. Wir wissen nicht, ob wir sie letztes Jahr hatten. Und dann haben wir eben diese 50.000 aus unseren Etatmitteln dafür ausgegeben. Das kann aber natürlich jetzt auch keine Dauerlösung sein. Und ich habe es auch in der Pressemitteilung letzte oder vorletzte Woche geschrieben. Wir werden uns auch mit Protagon zusammensetzen müssen im Herbst, wie wir da gemeinsam, eine Lösung für die nächsten Jahre, eine nachhaltige Lösung für die nächsten Jahre schaffen. Weil nachhaltig ist es nicht, wenn die zwei Wochen vorher noch schreiben, wir wissen gar nicht, ob es stattfindet. Ne? Wir haben immer noch eine finanzielle Lücke. Das ist nicht nachhaltig. Und nachhaltig ist, wenn die jetzt im November wissen, das ist dann und dann und es ist finanziert. Das ist nachhaltig. Und da müssen wir hinkommen. So eine kurzfristige Feuerwehrlösung, wie wir sie jetzt hatten, das geht mal, aber das geht auch nicht immer. Und wir wissen nicht, ob wir nächstes Jahr noch die Mittel haben.
Ja, das ist immer noch eine große Frage. Bleibt das alles hier unter uns? Ich hoffe, wir konnten einige Fragen jetzt da draußen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beantworten. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Was ihr uns zu sagen habt, schreibt uns. Bitte ruft nicht im Studio an. Schreibt uns gerne. Und zwar redaktion@politopiamagazin.de. Diese Sendung könnt ihr selbstverständlich auch auf unserer Webseite nachhören. politopiamagazin.de. Jederzeit alle Sendungen der letzten Jahre, Jahrzehnte. Wir freuen uns, wenn ihr uns überhaupt ein Feedback gibt, weil wir sitzen hier zu dritt im Studio und wissen eigentlich gar nicht, wer da draußen hört und hört da überhaupt einer. Bitte schreibt uns. An dieser Stelle möchte ich aber trotzdem sagen, vielen lieben Dank, Frau Oeberz, dass Sie hier bei uns waren.
Sehr gerne.
Und nochmal diese schwierigen Kulturfragen hier beantworten durften.
Genau, ja. Ich bedanke mich genauso. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte.
Genau. Ich hoffe auch bis nächste Mal.
Natürlich.
Ja. Ich bedanke mich, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank.
Gerne.
Das ist ein schwieriges Thema, gerade in Zeiten knapper Kassen, öffentlicher Kassen. Es ist schwierig, aber wir bleiben dran und wir arbeiten dran.
Genau, das ist das. Und vielleicht nach dem 8. Oktober melden wir uns nochmal, Frau Oeberz, und gucken, was wir da vielleicht für die nächsten, eine Wahlperiode dann auch wieder hier auf die Beine stellen für die Kultur. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und die Hörerinnen und Hörer, bitte geht auf die Festivals und geht zur Kultur. Unterstützt die Kulturschaffenden, weil im Endeffekt seid ihr es, die es finanzieren.
Genau. Und ihr seid diejenigen, die es auch wertschätzt, hoffentlich.
Genau.
Genau. Genießt den Sommer und auf bald. Tschüss.
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 Tschüss. Ja, die Musik läuft. Ich melde mich hier nochmal hier aus dem Studio. Und zwar würde ich gerne nochmal die Sommerwerft für euch. Geht bitte hin, unterstützt die Künstler und Künstlerinnen vor Ort. Und es wird auch am Donnerstag, also morgen, auch eine Queer Night geben. Da wird auch die Frau Oeberz vor Ort sein und sprechen.
Genau, um 21 Uhr ist die Eröffnung der Queer Night. Es gibt ganz tolle Formate und Veranstaltungen. Kommt zur Sommerwerft und bringt zum roten Schirm mit.
Und Regenjacken und so. Aber komm!